Entity, Houston flight on 212.
Go ahead, flight.
For the record, I'm go.
Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.
Komfort Nummer 299, Atomar. Hallo und herzlich willkommen zum 299. Komfort, den ich an drei verschiedenen Tagen aufgenommen habe. Nein, stimmt gar nicht, an vier verschiedenen. Und der sich ganz klassisch am Jahresende wie ein Jahresrückblick mit dem befasst, was in dem vergangenen Jahr so gewesen ist, beziehungsweise was mir wichtig war. Das Intro zum Beispiel, das zeigt schon mal so ganz unauffällig, in welche Richtung das gehen könnte. Aber ja, das sind nicht alle Themen, die mir wichtig waren. Und natürlich gibt es den Jahresrückblick dann auch wieder als klassischen Dreiteiler, weil ich nämlich vier Monate zusammengepackt habe, verschnürt habe als Bündel und euch dann am Stück auf die Ohren gebe. Und was ihr euch jetzt anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, das ist dann Teil 1. Die Monate Januar, Februar, März und April. Palim, palim. Jahresrückblick fängt ja üblicherweise im Januar an. Und nachdem ich jetzt gerade kürzlich TM mir nochmal den Jahresrückblick 2010 angehört habe, kann ich erwähnen, dass ich heute mal schon am 29. August aufnehme. Weil sonst frage ich mich hinterher, wann habe ich das aufgenommen? Interessiert im Zweifelsfall sonst kaum jemanden. Und übrigens, was da im Hintergrund so nach Autobahn klingt, könnte daran liegen, dass das eine Autobahn ist, weil ich nämlich nur in Öhendorf bin. Und darauf hoffe, dass der Regen doch nicht kommt. So, aber im Januar ging jedenfalls das Jahr damit los, dass am 1.1. Deutschland für 2 Jahre einen nicht ständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat eingenommen hat. Womit sich dann Guido da ein bisschen disqualifizieren konnte. Keine Angst, das hat er völlig genutzt. Dann gab es Westerwerbung, dass nämlich am 2. Januar Merkel und Seehofer Propaganda für Westerbrille gemacht haben. Was bei mir die Frage aufbrachte, warum zum Kuckuck machen eigentlich CDU und CSU Parteioberer Werbung für einen Parteioberen einer FDP, der er zu dem Zeitpunkt noch war. Dann gab es ein Ausweis-App-Date am 2. Januar, nämlich eine Version für Windows, die dann zumindest den ersten Fehler vom letzten Jahr nicht mehr enthalten sollte, nämlich den, dass man, wenn man in die Netzwerkinfrastruktur rund um einen Rechner reinkam, die beliebige Daten als Update unterschieben konnte. Weil der nämlich zu blöd war, ein SSL-Zertifikat von dem Server zu checken. So, dann am 3. Januar gab es Frau Pilup, die auch einen Podcast-Titel von mir bekommen hat. Nämlich die ARD-Vorsitzende Monika Piel hat davon geschwafelt, kostenlose Inhalte im Internet seien ein Geburtsfehler und man müsse mit Verlegern zusammenarbeiten, um gegen Google zu kämpfen. Weil, darum. Das hat er bei mir irgendwie intensives Kopfschütteln ausgelöst. Aber nicht intensiv genug, um Kopfschmerzen zu verursachen. Aber fast. So, dann gab es den Mac App Store, der am 6. Januar schon gestartet ist. Und seitdem noch nicht wieder gestoppt. Zumindest bis jetzt. Dann gab es Twitter-Leaks am 8. Januar. Die US-Staatsanwaltschaft wollte nämlich von Twitter-Daten von Wikileaks-Unterstützern, darunter isländische Parlamentarierin. Was daraus geworden ist, sagen wir mal so, man hört relativ wenig davon. Was vielleicht aber auch daran lag, dass die LeakyLeaks-Pfeifen sich selber lächerlich gemacht haben bis zum Umkippen. So, dann gab es am 13. Januar Sicherungsverwahrungsurteile, wo der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte nochmal Sicherungsverwahrung kassiert hat. Dieses Mal eine nachträglich angeordnete solche. Was ja so, nachdem Sicherungsverwahrung als Bestrafung durchgeht, schlicht und ergreifend völlig überhaupt gar nicht geht. Aber hey, Tunesien hat dann am 15. Januar revolutioniert. Habe ich mir zumindest hier reingeklebt. Stimmt, Tunesien. Ja, das war der Anfang. Dann gab es die VDSLS am 16. Januar. Sabine Leuthäuser-Schnattenberger verkündigt ihre Grundsätze zur Vorratsdatenspeicherung, die im Wesentlichen, naja, diese Sachen, wenn man so eine richtige Quick-Freeze geht, anders. Aber hey. Dann am 17. Januar gab es die Meldung, dass Steve Jobs einen Medical Leave of Absence genommen hat, weil er eben schlicht wieder krank. Warum auch immer, darüber redet er ja nicht. Das war der Anfang von Steves Abschied. Und zwar, der Leave of Absence war dann auch ohne Terminangabe. Also so frei nach dem Motto beim letzten Mal 2009, da gab es eine Ansage, so ja, in einem halben Jahr bin ich wieder da. Bei diesem Brief, den es da gab, da gab es keine Angabe, wann er wieder da sein würde. Und das hat einen Grund. So, am 20. Januar hat Google dann Geschäft wechselt. Da hat nämlich Larry Page zum 4.4. von Eric Schmidt übernommen. Ja. Also da haben sie es angekündigt. Dann gab es die Bayern-Wanze auch am 20. Januar, veröffentlicht am 31. Januar, die bayerische Screenshot-Wanze, die nämlich illegal war. Das war so eine Geschichte, dass in Bayern auf einem Rechner eine Wanze drauf war von irgendeinem angeblichen Verfassungsschutz-Dingsbums, die jedes oder die vom Browserfenster alle, was war es, 30 Sekunden den Screenshot angefertigt hat. Wozu im Zweifelsfall weder die Verfassungsschutzvollidioten noch sonst irgendwer berechtigt gewesen ist. Und was dann dazu geführt hat, dass es ein Urteil gab, wo die Pfeifen sich dann auch entsprechend einen auf die Finger haben geben lassen müssen. Aber hey. Dann gab es am 24. Januar ein 24/7-Überwachungsurteil, das da nämlich ein Erstinstanzgericht gefunden hat, dass es okay ist, wenn ein entlassener Sexualstraftäter und seine Familie dauerhaft von der Polizei überwacht werden. Da hatte nicht der Täter, sondern die Familie sich gegen gewandt, weil die der Meinung waren, dass es ihrer Entfaltung der Persönlichkeit nicht besonders förderlich ist, wenn ständig irgendwelche Polizisten um sie rumwuseln. So, dann gab es Xpire am 24. Januar, ein DRM-System mit zentralem Server, was nur gegen Bezahlung tut. Und als, wie war doch gleich der Begriff? Digitaler was? Na, digitales Vergessen gedacht wäre. Ja, von dem Ding hat man allerdings nach dem Start ungefähr genau gar nichts mehr gehört. Also keine Ahnung, ob es das jetzt, während ich das hier aufnehme, noch gibt. So, der ZDF-Intendant ist dann ausgestiegen. Gab es am 25. Januar die Meldung, dass Markus Schächter angekündigt hat, nicht nochmal kandidieren zu wollen. Womit dann im März 2012 seine Amtszeit endet. Alles noch so ein bisschen in der Zukunft, aber hey, eine Ankündigung. In Ägypten gab es am 25. und 26. Januar die Revolution, die nämlich ihre Regierung wegrevoltieren wollten zumindest und dann ja am Ende auch haben. Inspiriert von Tunesien, weil Tunesien, das waren die ersten, die große Revolution gemacht haben. Und danach kamen dann viele andere nach. Schnüff, schnüff, schnüff. Sollten die tatsächlich mit einem Rasenmäher hier? Dann gab es in Rheinland-Pfalz eine Wanze, die der Landtag genehmigt hat am 26. Januar. Eine Landeswanze, die natürlich überhaupt nichts mit einer Bundeswanze zu tun hat. Und die natürlich auch niemals illegal eingesetzt werden würde. Nein, ach, wo denk ich denn hin? Wobei, von der Wanze hat man auch irgendwie relativ wenig bis gar nichts gehört. Tatsächlich. Die haben sich meinen Vorschlag vom Wochenende zu Herzen genommen. So, Ägypten war dann am 28. Januar offline gegen Mitternacht. Mutmaßlich deswegen, weil Mubarak, der damalige Herrscher, bei diversen Providern angerufen hat und gesagt hat, Jungs, Mädels, macht das Internet aus. Und dann haben sie das Internet ausgemacht. Das war weltweit nicht gern gesehen. umso putziger, dass es immer noch Länder gibt, die nach einem Notausschalter fürs Internet verlangen. Aber hey, das ist bestimmt nur Zufall. So, am 31. Januar gab es den LHC-Jahresplan, der offiziell verkündet wurde. Nämlich, dass der LHC das Jahr über mit 3,5 Tera-Elektronenvolt laufen würde. Für 2011 und 2012 laufen. Und nicht im großen Shutdown. Aber ja, nicht so wirklich überraschend. So, kommen wir in den Februar. SWIFT ist zu großzügig. Gab es am 1. Februar die Meldung, dass nämlich SWIFT auch Überweisungen in der EU an die USA übermitteln. Nämlich alle Überweisungen, die bei ihnen im System sind. Und das sind eben nicht nur internationale Überweisungen, die außerhalb der EU stattfinden, sondern es gibt auch innerhalb der EU Überweisungen, die über dieses System laufen. Und wenn es Überweisungen gibt, die über das System laufen, dann werden die an die USA übermittelt, wenn die USA freundlich fragen. Und die USA, die dürfen ja einfach reingreifen. Wegen, weil, was ist da schon Böses dran? Am 1. Februar gab es dann auch die IPv4-Adressknappheitsmeldung, dass nämlich praktisch alle /8-Adressräume, beziehungsweise nicht praktisch, sondern alle /8-Adressräume reserviert oder vergeben. Beziehungsweise vergeben oder reserviert waren. Oder anders ausgedrückt, ab dem Zeitpunkt ist ein Plan in Kraft getreten, die letzten Handvoll waren es, glaube ich, Adressräume, die zu dem Zeitpunkt noch nicht vergeben waren, die sind automatisch an die regionalen IP-Registries vergeben worden, dass die jeder nochmal eine haben, aber wenn die alle sind, dann haben sie halt nichts mehr, weil ist nicht mehr frei. So, wenn dann also nicht noch jemand seine IPv4-Adressräume zurückgeben will, ist klar, wann das Ende da ist. Wir werden alle sterben. Oder IPv6 nehmen. Dann gab es die Terrorwarnreduktion auch am 1. Februar. De Maizière fährt nämlich die Terrorwarnstufe zurück, lässt aber den Bundestag abgesperrt. Na, das ist die Terrorwarnstufe, die es seit November gab, weil ganz sicher im November 2010 ein Terroranschlag passiert worden hätte sein dürfen. Was man daran gemerkt hat, dass den ganzen November nicht ein einziger Versuch von einem Terroranschlag berichtet wurde und auch nichts sonst irgendwie. Aber hey. Ägypten ist dann seit 2.2. 10.30 Uhr MEZ wieder online. Da haben die Provider dann die Routen wieder Edward heißt und damit konnten dann auch wieder Daten rein und raus floaten. Ja, fällt in die Kategorie. Nice. So, am 9. Februar ist eine Harz-Einigung gescheitert. Na, Harz-Einigung, wir erinnern uns noch dunkel. Da gab es so ein Gerichtsurteil von einem unwesentlichen Gericht in Karlsruhe. Bundesverfassungsgericht. Mietvornamen, was gesagt hat, also die Hartz-IV-Sätze, die haben gefälligst bis zum Jahreswechsel neu berechnet worden zu sein. So, das hat dann ja Zensursula erwürfelt, im Ende September 2010 mit Zahlen im Gesetz rausgelassen und der Bundesrat hat dann schon vorher angekündigt gehabt, dem nicht zustimmen zu wollen und nachdem Schwarz-Gelb da keine Mehrheit hatte, ging das dann in den Vermittlungsausschuss und die Vermittlung ist jedenfalls am 9. Februar die erste Runde offiziell gescheitert. Huibu. So, am 11. Februar, Freitag, 17 Uhr Dings, ist Mubarak dann nämlich zurückgetreten. Suleiman auch, war die Revolution wohl erfolgreich. Ja, sie haben ein bisschen gebraucht, aber sie haben tatsächlich ihren alten Regierungschef entsorgt. Oh, da hinten ist der Rasenrasierer. Wo ist hier eigentlich die Grube? Da war meine Grube. Egal. Nee, die ist das nicht. So, dann gab es eine Hartz-Zweitvermittlung am 11. Februar. Der Bundesrat will nämlich auch nochmal eine Vermittlung. Also die erste Vermittlung, die war vom Bundestag angestoßen. Dann hat der Bundesrat auch nochmal beantragt, doch nochmal vermitteln zu wollen. Wo mir nicht so ganz klar ist, warum man denn eigentlich an die erste Runde gleich eine zweite Runde ranhängt und warum man denn so tut, als wäre das eine irgendwie wichtig und das andere irgendwie nicht. Aber hey. So, dann gab es den Zensilia-Kompromiss am 14. Februar. Das EU-Parlament hat nämlich beschlossen, eine Zensur sei nicht verpflichtend, aber ein Richter wäre auch nicht nötig. Was dann bei mir die Frage aufbrachte, was zum Kuckuck das eigentlich wird, wenn es fertig ist. Aber, ja. By the way, wo ist eigentlich der Regen, der hier angedroht ist? Egal. Apples Abo-Store hat am 15. Februar gestartet. Mit In-App-Abos mit 30-70-Teilung. Und angefangen haben die da ja mit The Daily, was irgendwie eine Zeitung auf dem iPad werden sollte, aber irgendwie keine Ahnung, ob die abgehoben sind. Also bei mir nicht. Aber ja. Klingt wie ein Flugzeug. Guten Tag. Gab es am 16. Februar die Meldung, die Süddeutsche hat gemeldet, dass Gutenberg in seiner Doktorarbeit abgeschrieben habe. Das war erst der Anfang und es war noch lange nicht das Ende. LHC hat am 19. Februar, zwei Tage vor dem Zeitplan, die ersten Protonen wieder im Ring gehabt. Zwei Tage vor dem Zeitplan, da gab es auch eine heiße Meldung, die dann am Zeitplantag meinte, dass jetzt die ersten Protonen im Ring gewesen wären. Was aber so nicht stimmte, weil, nun ja, zwei Tage vorher waren sie schon definitiv da. Ja, auch Heise erwischt man mal bei Falschmeldungen, aber die haben sie immerhin korrigiert. Es gab eine Dresden-Demo am 19. Februar, Nazi- und Gegendemo, bei der die Polizei nämlich Handydaten abgeschnorchelt hat. So frei nach dem Motto, alle Handys, die irgendwie im Großraum Dresden waren, deren und die irgendwie sich aktiv mal irgendwo beim Netz gemeldet haben, was Handys üblicherweise entweder regelmäßig oder bei Überschreiten bestimmter Entfernungen tun. Und ist dann allerdings erst im Juni bekannt geworden, nachdem die Taz da mal darauf hingewiesen hat, dass da übrigens größere Datenmengen abgeschnorchelt wurden. So, in Hamburg gab es dann am 20. Februar eine Wahlabsturz für die CDU, massiver Gewinn für die SPD, die jetzt hier irgendwie einen auf Regierung macht. Und anstatt dass die CDU irgendwas gelernt hätte daraus, blubbern die immer noch denselben Scheiß weiter. Nicht wirklich überraschend. In der Nacht zum 21. Februar gab es dann eine Harz-Einigung, die so großartig neuartig war, da konnte ja keiner mit rechnen, dass es nämlich die gigantische Summe von 5 Euro mehr zum 1. Januar nachträglich gäbe und 3 Euro zum nächsten Jahreswechsel nochmal als Erhöhung obendrauf. Hui! Gibt's aber nicht alles auf einmal aus. Lächerlich, wenn's ihr mich fragt. Wahrhaft lächerlich. Aber ja, damit haben sie sich dann gebrüstet. Eine Zensursula Verfassungsbeschwerde ist am 22. Februar eingereicht worden und irgendwann auch abgelehnt. Ob ich das mit der Ablehnung, glaube ich, nicht habe. Am 23. Februar hat die Uni Bayreuth dem guten Plack seinen plagiierten Doktortitel aberkannt. Damit war der Herr Dr. Guttenplack eben nicht mehr Dr. Guttenplack, sondern nur noch Herr Guttenplack. Baron, Freiherr von und zu Blafasel. Wobei dieses Freiherr von und zu ja eigentlich nur ein Namensbestandteil ist. Aber ja. Dann gab es am 24. Februar ein Update für die MacBook Pros. Wo ist er eigentlich? Ich höre ihn. Ich sehe ihn nicht. Ja. Zweifelsfall da hinter den Bäumen. Wobei, da ist mir doch egal. Und zwar gab es da irgendwie mehr Rums und Thunderbolt, die per Store-Update eingeführt wurden. Also nicht mit einer großen Veranstaltung und nicht mit irgendwie großem Brumborium. Brumborium vor allem. So, STS 133 ist dann am 24. Februar mit SRO-Krimi knapp gestartet. Da war das Problem, dass Range erst nicht bestätigen konnte, dass nichts irgendwo in der Gegend rumfliegen würde. Dann gab es... der kommt hier lang. Dann gab es kurz danach dann doch die Bestätigung. So, wo war ich? Also am 24. Februar ist STS 133 Discoverys letzter Flug nach SRO-Krimi gestartet. Es war, glaube ich, muss ich jetzt aus dem Gedächtnis zusammenkramen, aber das war, glaube ich, eine Geschichte, wo sie bis in T-5 Minuten reingelaufen sind und dann noch gerade so auf den letzten Drücker das Ding gerettet haben. Wie gesagt, Discoverys letzter Flug. MacBook Air habe ich mir dann am 25. Februar geleistet, einfach aus dem Grund, dass ich in der Zeit vorher im Apple Store so ein paar von den Geräten befingern konnte und festgestellt habe, scheiße, sind die schnell. Und ja, scheiße, sind die schnell. Also so eine SSD macht tatsächlich einen Unterschied. Mal ganz davon abgesehen, dass so ein Gerät auch tatsächlich geeignet ist, um es zum Beispiel heute dabei zu haben. Wackel, wackel. Im Rucksack. Um es überhaupt regelmäßig dabei zu haben und damit unheimlich krankenhauskompatibel zu sein. So, die Zensurforderungen gab es dann am 28. Februar mal wieder. Günter Krings hat geblubbert, dass man jetzt aber angeblich mal zensieren müsse. Das Jahr sei ja vorbei und das BKA unfähig. Ja, also ziemlich genau zum Termin, ein Jahr Zensursola-Gesetz, ist der Krings aus dem Gebüsch gehüpft gekommen und hat was von, aber die Urheberrechte, beziehungsweise die Urheberrechte hat er da noch nicht rausgeholt. Was umso putziger war, als er ja bei Guttenplack über irgendwelche Urheberrechte sich gar nicht geäußert hat. Oder anders ausgedrückt, der Krings hat sich lächerlich gemacht. Aber nur für den Fall, dass das nicht offensichtlich gewesen wäre, ja. So, kommen wir im März an. Guttentritt. Am 1. März ist Guttenplack dann nämlich zurückgetreten, weil die Lügenvorwürfe ihm ja so schaden würden. Er hat gelogen. Er hat behauptet, er hätte nicht plagiiert. Die Uni hat festgestellt, er habe plagiiert. So, damit steht sein Wort gegen das Wort der Uni. Also ich traue der Uni im Zweifelsfall mehr, weil er ist ja nun schon beim Lügen erwischt worden. Von daher, ja. Plus die Tatsache, dass er am 1. März erst zurückgetreten ist, heißt effektiv, dass er auch noch sein Ministergehalt für März hätte bekommen können, auf das er dann ganz großzügig verzichtet hat. Aber ja, dann gab es eine Regierumbildung genau genommen, am 2. März, dass nämlich der de Terrien, vorher Innenminister, jetzt zum Kriegsminister, Verteidigungsminister wurde. Und unser neuer Innentrottel wurde dann Hans-Peter Friedrich. Oder wie ich ihn seit seinem Regierungsantritt nenne, Brüllrich, weil seine erste Aktion bestand darin, dass er sinn rumgebrüllt hat. Ah, kommt ja eh noch. So, dann gab es die iPad 2 Steve Note am 2. März mit Steve, trotz Krankheit, wo er das iPad 2 vorgestellt hat. It's magical und so weiter, etc. pp. Kennen wir ja alles schon. So, am 3.3. Gab es den Islamhetzer. Innentrottel Friedrich schwafelt nämlich kurz nach seiner Intronisation, der Islam gehöre ja nicht zu Deutschland. Das sei eine Tatsache, die man historisch nicht belegen könne oder irgendwie so. Den genauen Wortlaut habe ich gerade nicht aufgeschrieben und deswegen nicht im Kopf. Aber ja. So, STS-133 ist dann am 9. März gelandet. Discoverys letzte Landung war 17.57 Uhr. Und danach ist sie auch nicht wieder abgehoben. Was ist das hier eigentlich für ein Loch im Boden? iOS 4.3 gab es am 9. März auch abends mit Personal Hotspot für tetherbare iPhone 4. Und vor allen Dingen ist das die erste Version, in der das Smart Playlist Handling wirklich komplett ohne offensichtliche Probleme rumläuft. Mag sein, dass es irgendwo noch nicht offensichtliche Probleme gibt, aber seitdem funktioniert das. Aber wie gesagt, gibt es nur für die neueren Geräte und mit WLAN-Tethering gibt es das sowieso nur fürs iPhone 4. Dann gab es am 11. März das Erdbeben in Japan mit nachfolgendem AKW-Bumm. Ja, 11. März war es schon. Fukushima ist seitdem ein Begriff. So, am 13. März hat der LHC abends rund einen halben Tag vor dem Plan die erste Runde Stable Beams geben können. Noch nicht mit unheimlich vielen Protonen im Ring, aber immerhin. Für ein, wir fangen dieses Jahr mal locker an, sind sie auf jeden Fall ziemlich schnell, ziemlich funktionsfähig gewesen. So, am 14. März war ich da mal wieder bei Augenarzt und habe wieder keine OP abbekommen. Deswegen hatte ich mir eigentlich das R zugelegt. Augendruck 24, Netzhautrand verhindert allerdings die OP trotzdem weiter. Nicht, dass ich das nicht irgendwo schon erwähnt hätte. Dann gab es am 14. März, drei Tage nach dem Fukushima-Boom, den vorläufigen Atomverlängerungsstopp. Merkel verkündet vorläufig, und ich betone vorläufig, die Laufzeitverlängerung nicht nutzen zu wollen. Und dieses vorläufig, und ich betone vorläufig, bezieht sich übrigens auf den Guttenplack. Der nämlich eher vorläufig, und ich betone vorläufig, seinen Doktortitel nicht nutzen wollte. Bevor er eben dann offiziell aberkannt wurde und er den dann nicht nur vorläufig, und ich betone vorläufig, nicht mehr nutzen durfte, sondern insgesamt, und ich betone insgesamt. Aber hey. Also Merkel hat jedenfalls am 14. März verkündet, dass man jetzt irgendwie die Atomlaufzeitverlängerung vorläufig aussetzen wolle. Wo mir irgendwie als erstes die Frage sich ins Hirn brannte, was zum Fick das denn eigentlich heißen soll. Aber ja. So, dann am 15. März gab es Fukushima 1 Reaktor 2, der explodiert ist, das Containment gebrochen. AKA Super-GAU. Na, beziehungsweise auslegungsüberschreitender Störfall. Ja, die Auslegung haben sie schon längst überschritten zu dem Zeitpunkt. So, ein Atommoratoriumchen gab es dann offiziell am 16. März. Die Regierung hat dann nämlich die Laufzeitverlängerung vorläufig ausgesetzt, ohne den Bundestag zu fragen. Na, die Laufzeitverlängerung als solche war eigentlich ein bundestagsdurchlaufendes Gesetz. Wie man ein Gesetz einfach mal vorläufig aussetzen kann, ist mir völlig schleierhaft. Aber hey, das haben sie bei Zensursula schon betrieben. Das Gesetz ist ja genauso vorläufig ausgesetzt worden. So, am 18. März hat der UN-Sicherheitsrat dann beschlossen, ein Flugverbot für Libyen. China, Russland, Deutschland, Brasilien und Indien haben sich enthalten. Und Westerwelle sich damit lächerlich gemacht. Was mir, also das ist die berühmte Resolution 1973, was mir nicht ganz klar war, was das jetzt eigentlich in konkret heißt und warum zum Kuckuck eigentlich seitdem so ungefähr alles bombardiert wird, was Gaddafi helfen könnte. Das geht aus der Resolution eigentlich nicht raus, aber hey. Bouguidallah hat dann am 24. März eingestanden, dass der ganze Moratorium des Quark eigentlich nur Wahlkampf wäre. Da hat zumindest die Süddeutsche Zeitung berichtet. Und zwar irgendwie im kleinen Kreis bei irgendwelchen Industriepfeifen. So frei nach dem Motto, ja, macht euch mal keine Sorgen, das ist ja nur Wahlkampf. Dummerweise hat da jemand drüber berichtet. Huch, wie konnte das denn passieren? So, iPad 2 ist am 25. März in Deutschland gelandet. 2 Uhr konnte man das dann online, also 2 Uhr wie 02.00 online vorbestellen und ab 17 Uhr in den Stores. War irgendwie ein Freitag und ich habe die Schlange vorm Apple Store Alzertal gesehen und beschlossen, dass ich es aber nicht unbedingt kaufen muss. Dann gab es iOS 4.3.1 am 25. März abends mit Bugfixes für 4.3. Hat nicht lange gedauert. Am 27. März waren in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Wahlen. Baden-Württemberg wurde dann grün-rot, nachdem Mappus und sein Stuttgart 21 durchgegreife wohl irgendwie in einem Mehrteil der Bevölkerung nicht auf viel Gegenliebe stieß. Rheinland-Pfalz wird rot-grün. Also im Wesentlichen, Rheinland-Pfalz hat sich nicht groß verändert. Und Baden-Württemberg ist unter Kretschmann gesickert. Und Mappus war damit weg. So, dann gab es den Dortmund-Terror am 31. März. Das BKA will nämlich einen deutschen Terroristen festgenommen haben. Weil Dortmund-Terror, das waren glaube ich irgendwie die Gruppe von Handvoll Leuten, die irgendwie vorhatten, oder waren es 3, die irgendwie vorhatten, irgendwas bumm machen zu lassen. Bestimmt irgendwo, wo ganz viele Leute sind oder eine Bushaltestelle. Sie hatten nur dummerweise noch weder Bomben noch sonst irgendwas. Aber ja, sie hatten ganz bestimmt irgendwie vor, Bomben zu machen. Mhm. So, im April gab es dann am 2. April die 20 cm Rissmeldung in Fukushima Daiichi in Klammern 1 Reaktor 2, die da bestätigt wurde. Oder anders ausgedrückt, das Märchen, was sie bis dahin erzählt hatten, von wegen nein, dass es gäbe keine Risse und sie hätten überall untersucht, was ich ihnen die ganze Zeit nicht abgenommen habe, hat sich als Märchen herausgestellt. Völlig überraschend. Aber ja, dann gab es die Jülasser am 2. April. Aus dem Versuchsreaktor Jülich werden angeblich 2285 Brennelementkugeln vermisst, die in der Asse gelandet sein sollen. Da gibt es putzigerweise ein Einlieferungsdokument von der Asse, dass da irgendwie Brennelementkugeln in Blechdose eingeliefert wurden. Wo allerdings die offizielle Aussage ist, nein, nein, das stimme so nicht. Putzigerweise wurden sämtliche Hochradioaktivzeugs, ist da in der Asse drinne, Meldungen bisher damit gekontert, dass es dann hieß, nein, aber da gibt es keine Unterlagen, wo das drinne stünde. Ja, was denn jetzt? Entweder die Unterlagen stimmen, dann sind da Brennelementkugeln, oder die Unterlagen stimmen nicht, dann müssen da auch keine Brennelementkugeln drinne sein. Aber ja, Westertritt gab es am 3. April. Westerwelle hat erklärt, im Mai nicht wieder als FDP-Chef antreten zu wollen, nachdem er vorher die Partei auf fast 3% gebracht hat. Dummerweise noch von oben, aber ja. Dann gab es den Vizetritt am 4. April, dass er nämlich sich bereit erklärt hat, auch nicht mehr zum Vize kann es nicht antreten zu wollen. So frei nach dem Motto, naja, wenn er schon den Parteivorsitz abgibt, dann muss er auch nicht den Pseudo-Job als Vizekanzler besetzen. Und es ist nur ein Pseudo-Job, weil Vize kann es nicht, gibt es eigentlich gar nicht als Job. Aber hey. Am 5. April hat die Koalition beschlossen, das Zensursula-Gesetz jetzt irgendwie endgültig mal aufheben zu wollen. Allerdings so auf dem ganz langen Dienstweg, so frei nach dem Motto, ja, also vor der Sommerpause ist das Gesetz dafür aber noch nicht im Bundestag und schon gar nicht beschlossen. Da hatte ich eigentlich drauf gehofft. Das war also mehr so frei nach dem Motto hier und liebe FDP, hier noch ein bisschen Wahlkampfunterstützung. Dann gab es am 6. April Portobomb. Portugal braucht EU-Rettungsschirmchen, weil deren Zwangssparen im Parlament gescheitert war. Weil Sparen aus einer Krise raus auch so eine großartige Idee ist. Aber hey. Die Glücksspielzensur gab es am 6. April. Die Ministerpräsidenten haben nämlich beschlossen, eine Zensur gegen unerlaubte Glücksspiele im Web anbringen zu wollen. Glücksspielstaatsvertrag war das Ding. Ines 7 Event hat es dann am 12. April bestätigt. Die japanische Atomaufsicht stuft Fukushima von 5 auf 7, höchste Stufe gleich Tschernobyl, hoch. Wo mein Kommentar dazu ist, eigentlich brauchst du ein Ines 8, nämlich mehrere Ines 7 Events. Jeder einzelne Reaktor ist ein Tschernobyl-Ereignis. Und ja, nachdem da nicht genügend Explosion drin war, ist das radioaktive Material da im Zweifelsfall auch alles noch drin. Aber hey. Dann gab es die Jean Shuttle Park Meldung am 12. April. dass nämlich zum 50. Jahrestag von Gagarins erstem Flug die NASA Stationen für die Shuttles verkündet hat. So frei nach dem Motto, Atlantis bleibt am Cape und die anderen beiden Orbiter kommen in verschiedene andere Museen. So. iOS 432 ist am 14. April rausgelassen worden, abends. Noch mehr Bug- und Security-Fixes. Nichts Genaues habe ich mir nicht reingeklebt, brauche ich aber auch nicht, weil ist nicht wichtig. Dann, genau, die Zensursula-Beschwerde ist nämlich am 20. April offiziell nicht angenommen worden. Das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsbeschwerde gegen das Zensursula-Gesetz nicht angenommen, aus ziemlich formalen Gründen. Ja, war ohnehin schon arg schwierig, gegen ein Gesetz, was eigentlich nicht angewendet wird, jemanden zu finden, der sich offiziell als betroffen melden kann. Und nachdem die Kläger keinen ISP gefunden haben, der formal verpflichtet wäre, Zensurinfrastruktur aufzubauen, wurde es dann halt ein bisschen schwierig. Aber ja. So, am 20. April gab es dann ein großes Buhai um Location-Daten, die iPhone, iPad mit UMTS speichern in der Consolidated DB. Na, Location geht. Weiß nicht, muss man sich irgendwie auch nicht mehr dran erinnern. Ist ziemlich schnell ziemlich untergegangen. Dann gab es am 21. April die Meldung, dass die SPD ein Ausschlussverfahren gegen Sarrazin nach einem launigen Brief des Nazis begraben hat. Na, oder anders ausgedrückt, die SPD kann man als Sarrazin-Partei Deutschlands bezeichnen, ohne dass man da sehr daneben greift. Dann gab es am 26. April eine Meldung, dass eine Vorratsdatenspeicherung nicht EMRK-kompatibel sei. Kompatibel, schreibt sie übrigens kompatibel. So, hat nämlich der wissenschaftliche Dienst des Bundestages gegutachtet. Bei geringem Nutzen und schwerem Eingriff ist nämlich die Vorratsdatenspeicherung gar nicht verhältnismäßig. Ja, ach. Am 27. April hat Apple auf die Consolidated DB-Geschichte reagiert und ein iOS-Update angekündigt, mit dem die Datenhaltung abgestellt wird. Und zwar ein Update, was genau nur das ändert. Ist das nicht das dumme Kleinhundevieh? Der Grund, warum ich hier nur ungern aufnehme. Ja, dann gab es am 28. April das Weißphone. Nämlich mit über 10 Monaten Verspätung hat Apple das weiße iPhone 4 auf den Markt gebracht. Also, ja, falls jemand es haben will. Am 30. April gab es dann mal wieder Al-Qaida-Leute, die ganz doll schlimme Anschläge geplant hätten, die festgenommen wurden, bei denen eine Bundeswanze zugegeben wurde. Das müssen dann aber die Dortmunder gewesen sein. Frage ich mich, was ist Dortmund-Terror vom Monat vorher gewesen? Egal. So, genau, das ist genau nach 30 Minuten. Dann dieser Teil, dann gibt es Musik vom Dom. Nachdem ich mir große Mühe gebe, in den Jahresrückblicken immer dann Musik einzusetzen, die ich auch in dem Teil des Jahres aufgenommen habe, war es so einfach nicht dieses Mal. Da habe ich dann Herr Dings von den Dudelzwergen in 5 Minuten 30 rausgesucht. Dafür waren die Outros umso einfacher. Ken FM über Restrisiko in 1634, gefolgt von Lesch zu übrigens Atomkraft in 1239. Ja, ich weiß, wird lang. Mir egal. Ist es wert. So, genau. Und dann? Scroll. Dann habe ich das. Sag dann danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Und wünsche euch frohe Silvester. Von hier aus, ja. So ein bisschen hin von mir aus. Und bis zum nächsten Mal, wenn der nichts dazwischen kommt.
Satz, den wir hier nicht näher nennen dürfen, denn sie versank im Meer, im tiefen, kalten Meer. Denn einstmals, vor langer Zeit, als die Gletscher noch regierten über die Erde, ja da trug es sich zu, dass ein armer Troll durch die Lande ging und sich einfach nur wünschte, verzweifelt ein hübscher, junger Prinz zu werden. Aber dann sah der Troll unsere Sängerin, die Emmy, wie sie damals wie ein Frosch durch die Gegend hüpfte. Und da hat sich der Troll gedacht, Mensch, so schlimm bin ich gar nicht dran, da bleib ich lieber Troll. Und davon handelt das nächste Stück. Der Troll heißt Herr Trandl.
Wird Motorradfahren sicherer, wenn der Fahrer einen Helm trägt? Ja. Wird der Fahrer deshalb unverwundbar? Nein. Sind Dritte, zum Beispiel Fußgänger, vor der Kollision mit einem Motorradfahrer sicher, nur weil der Fahrer zum Helm auch noch eine Lederkombi trägt? Auch nein. Wird Fliegen sicherer, wenn man sich während Start und Landung anschnallt? Ja. Ist der Passagier deshalb sicher vor einem Flugzeugabsturz? Nein. Sind Dritte, zum Beispiel Menschen, die in Einflugsschneisen wohnen, sicher, von einem Passagierflugzeug getötet zu werden, nur weil es an Bord jetzt die neuesten Schwimmwesten gibt? Auch nein. Was Sie sagen wollen, es gibt immer ein gewisses Restrisiko, vor allem da, wo Menschen Technik einsetzen, um das eigene Leben komfortabler zu machen. Je komplexer diese Technik ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo im System ein kleiner Fehler zu einer großen Gefahr werden kann. Dann nämlich, wenn es zu einer Kettenreaktion kommt. Wenn bei einem sich in der Luft befindlichen Flugzeug eine Düse explodiert, könnte die Maschine mit den Restdüsen noch fliegen. Nur wenn die Teile, die bei der Explosion durch die Luft fliegen, die Kraftstoffleitung treffen, kann die Maschine anfangen zu brennen. Der Brand kann den Flieger dann zum Absturz bringen, obwohl die andere Düse noch einwandfrei funktioniert. Jeder, der in ein Flugzeug steigt, weiß, dass er mitunter nie wieder aussteigen wird, aber er verlässt sich auf das, was Techniker als Restrisiko errechnet haben. Wenn das Restrisiko so gering ist, dass es statistisch nicht vorkommt, gilt Fliegen als sicher. Sicherer als mit dem Auto zum Supermarkt fahren. Statistisch gesehen stimmt das auch, denn in der Realität kommt es auf dem Weg zum Supermarkt mit dem Auto zu mehr Unfällen als auf dem Weg nach Ibiza, solange man im Flieger sitzt. Wahrscheinlichkeiten, so gering sie auch sein mögen, bedeuten aber nicht, dass das, was im Falle X passieren kann, nie passiert. Es passiert wahrscheinlich nicht. Wenn es aber doch passiert, muss man wissen, wo man steht. Nur wer an diesem Punkt noch handlungsfähig bleibt, um einen Unfall zumindest noch in seinen Folgen entschärfen zu können, handelt verantwortlich, wenn er zum Beispiel ein technisch komplexes Produkt auf den Markt bringt oder aber eine Dienstleistung anbietet, die mit einer sehr gefährlichen technischen Apparatur produziert wird. Zum Beispiel Atomstrom. 1965 erschien in den USA ein Buch mit dem Titel Unsafe at Any Speed. Es bezog sich auf Produkte der amerikanischen Autoindustrie und bescheinigte speziell den Autos von General Motors extreme Konstruktionsmängel. Diese Konstruktionsmängel waren laut Autor des Buches so groß, dass er zahlreichen Autos bescheinigte, dass sie unsicher seien, egal wie schnell oder wie langsam man sie bewegte. Sie waren immer unsafe, also unsafe at any speed. Das Buch Unsafe at Any Speed schlug in der amerikanischen Automobilwirtschaft wie eine Bombe ein, sorgte im Anschluss aber auch dafür, dass die Sicherheitsstandards drastisch erhöht wurden. 6 Jahre lang wurden keine amerikanischen Cabrios mehr gebaut. Das hatte auch Einfluss auf den Export deutscher Automobile, denn selbst die bisher als absolut sicher geltenden großen Mercedes benötigten plötzlich weitere Sicherheitsfeatures, um auf dem amerikanischen Markt zugelassen zu werden. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Der US-Standard ist der höchste. Deutsche Autos für den US-Markt sind entsprechend ausgerüstet. Interessant damals war aber, dass zum Beispiel Mercedes dem geforderten US-Standard sofort nachkam, aber nur in den USA. In der Bundesrepublik, also der Heimat von Mercedes, blieben die Wagen so lange so unsicher wie vorher. Wer den sichereren Mercedes kaufen wollte, musste dafür extra in die USA fliegen. Und was sagt uns das? Dass Firmen Sicherheit auslegen. Sicherheit ist also verhandelbar und wird nur dann nach oben hin angepasst, wenn das Gesetz eines Landes sonst den Verkauf des Produktes verbietet. Im ganzen Satz, wenn es ums Geschäft geht und man dieses Geschäft unbedingt machen will, beißt man als Hersteller ganz selbstverständlich in den sauren Apfel und bietet dasselbe Produkt im Ausland deutlich sicherer an. Natürlich hängt man das auf dem Heimatmarkt niemals an die große Glocke. Zurück zum Restrisiko. Wenn man das Restrisiko, das von Atomkraftwerken, ganz gleich wie modern sie sind, wenn man dieses Restrisiko mal auf den Straßenverkehr übertragen würde, muss man zugeben, dass das gar nicht geht. Der Vergleich hinkt. Enorm. So enorm, dass man sich im Anschluss die Frage stellen muss, warum Atomkraftwerke überhaupt betrieben werden dürfen. Aber versuchen wir es mal. Vergleichen wir Restrisiko mit Restrisiko. Welchen maximalen Schaden kann der Besitzer eines Autos mit seinem Wagen anstellen? Nun, das ist schnell zu Ende gedacht. Er könnte den Wagen zusätzlich tunen, also die Motorleistung massiv anheben, ohne die Bremsen entsprechend anzupassen. Dann könnte er mit seinem Wagen im Herbst auf einer deutschen Autobahn eine Massenkarambolage herbeiführen, da er bei Nebel mit maximaler Geschwindigkeit auf das Ende eines Staus ungebremst auffährt. Dort stünden gerade 2 Tanklastwagen und 3 Reisebusse. Da der Stau hier schon länger existiert, sind viele Menschen nicht mehr im Wagen, sondern auf der Straße. Es käme zu einer Katastrophe mit vielen 100 Verletzten und zig Toten. Der Fahrer des Wagens würde in die Tanklaster rasen und wäre sofort tot. Die Laster würden explodieren, die Reisebusse würden in Brand geraten und zahlreiche Menschen im Umfeld wären ebenfalls sofort tot. Der Stau würde langsam zu einem Großbrand ausarten. Dieser Großbrand würde einen derartigen Qualm entwickeln, dass es auf der Gegenfahrbahn ebenfalls zu einer Massenkarambolage kommen würde. Am Ende hätten wir auf einem Autobahnteilstück eine Totalsperrung. Rettungswagen aus den unterschiedlichsten Bezirken wären am Tatort. Das THW, die Feuerwehr, käme mit schwerem Räumgerät. Rund um die Uhr würden Rettungshubschrauber die Schwerverletzten auf die umliegenden Krankenhäuser verteilen. Es gäbe einen in der Nähe eingerichteten Krisenstab und es gäbe zahlreiche Pressekonferenzen. Nach spätestens einer Woche aber wäre die Autobahn wenigstens wieder auf einer Spur befahrbar. Alle Opfer wären ausgemacht und man könnte Bilanz ziehen. Wie viel Tote, wie viel Leicht- oder Schwerverletzte, wie hoch ist der Gesamtschaden? Dann würde man vielleicht noch daran arbeiten, die Autobahn an dieser Stelle sicherer zu machen, indem man zum Beispiel automatische Nebelwarnschilder aufstellt und schon bei leichtem Nebel die Geschwindigkeit, die gefahren werden darf, massiv herabsetzt und Rowdy-Fahrer zusätzlich mit auffälligen Radarfallen abschreckt. Das war's dann aber auch. Das Restrisiko, das von einem einzigen Autofahrer ausgeht, hätte eine Katastrophe ausgelöst, aber man hätte diese am Ende erfasst, könnte sie also zumindest materiell beziffern. Der ganze Unfall, er wäre überschaubar. Übertragen auf ein Atomkraftwerk sähe die Bilanz ganz anders aus. Dann nämlich wären nicht nur die Menschen auf der Autobahn betroffen, die sich unmittelbar in der Nähe der Unfallstelle befunden hätten, sondern alle Autofahrer, wo immer sie auf dieser Autobahn unterwegs gewesen wären. Schwer vorstellbar. Aber genau das ist das Problem bei Atomkraftwerken. Der Super-GAU ist in seiner Konsequenz schwer vorstellbar. Bleiben wir beim Beispiel Autobahn. Hätte sich der Unfall zum Beispiel auf der A24 ereignet, die Hamburg mit Berlin verbindet, würde das, um es mit einem atomaren Super-GAU auch nur annähernd vergleichen zu können, wobei der Vergleich zugunsten des Atomkraftwerkes hinkt, wären alle, ausnahmslos alle, die zur Zeit des Unfalls auf der A24 unterwegs gewesen wären, gesundheitlich betroffen. Ganz gleich, ob sie die A24 gerade in Hamburg verlassen wollten oder ob sie 30 Kilometer vor Berlin auf einer Raststätte an der A24 gerade einen Kaffee getrunken hätten. Dieser eine Unfall irgendwo auf der 280 Kilometer langen Autobahn würde dafür sorgen, dass sämtliche Menschen, die auch nur in der Nähe der Autobahn wohnen, gesundheitliche Schäden davon getragen hätten. Mehr oder weniger stark. Aber ohne ärztliche Hilfe ginge es definitiv nicht nach Hause. Jetzt die Frage. Würde man bei einem solchen Restrisiko, das von einem einzigen Fahrzeug ausgeht, wirklich ernsthaft darüber nachdenken, ob man Autos überhaupt erlaubt? Die Antwort ist klar nein. Wenn ein einziger Wagen bei einem einzigen Unfall solche Schäden verursachen könnte, hätte das Auto nie und nimmer seinen 125. Geburtstag erlebt. Bei Atomkraftwerken ist das anders. Bei Atomkraftwerken wird bisher alles, was sie im Falle X anrichten könnten, akzeptiert. Theoretisch. Da wir es uns praktisch eben nicht vorstellen können, von Wollen ganz zu schweigen. Atomkraftwerke, so versichern uns Betreiber und ihre Verbündeten in den unterschiedlichsten Ämtern, Atomkraftwerke sind sicher. Ja, es gibt ein Restrisiko, aber das ist vernachlässigbar. Es ist im Falle X kontrollierbar, aber, und das ist das Tolle am Restrisiko, es tritt laut Wahrscheinlichkeitsrechnung ja eh nie auf. Oder fast nie. Oder bestimmt nie. Oder bestimmt nicht oft. Oder hoffentlich nicht. Also es tritt bitte nicht auf. Kann man es ausschließen? Wie man ausschließen kann, dass ein Apfel gleichzeitig eine Banane ist, Englisch spricht und Fahrrad fährt? Nein, das kann man nicht. Okay, kann man nicht. Aber was passiert denn eigentlich, wenn dieses Restrisiko zum Beispiel bei einem deutschen Atomkraftwerk dennoch auftritt? Wenn also trotz aller Sicherheitsvorkehrungen und trotz aller Spezialmaßnahmen im Vorfeld, wenn es trotz der absoluten Unwahrscheinlichkeit doch vorkommt, zum Beispiel weil ein Passagierflugzeug in ein nur mäßig gegen Flugzeugabstürze gesichertes AKW stürzt und sich dort dann herausstellt, dass die Kühlung des Reaktors gerade bei diesem AKW gerade Probleme bereitete und dann die schwerverletzten AKW-Mitarbeiter auch nicht mehr die zuvor trainierten nötigen Hebel in Bewegung setzen könnten, um das AKW abzuschalten. Es also trotz beschädigter Hülle einfach weiterlaufen würde, bis es zur Kernschmelze kommt. Okay, das ist alles sehr, sehr unwahrscheinlich, aber was wäre, wenn es doch so käme? Auf diese Frage gibt es keine Antwort. Das heißt, es gibt sie schon, aber die wird nie offen ausgesprochen. Im Fall eines Super-GAUs in Deutschland sind die Betreiber wie die Politiker 100% hilflos. Sie könnten genau wie jetzt im Falle Japans nur zuschauen, wie sich die Situation entwickelt und dann den Schaden begrenzen. Dieser Schaden ist im Verhältnis zum Gewinn, den man mit Kernenergie je gemacht hat, so unglaublich groß, dass man ihn als Betreiber oder Politiker, der für Atomkraft ist, niemals auch nur ansatzweise erwähnen darf, denn dann ginge nirgendwo auf der Welt auch nur ein einziges AKW ans Netz. Wenn was passiert, also richtig was, schrumpft alles, was bis dato mit Atomstrom an Plus gemacht wurde, auf Erbsengröße zusammen, während der Schaden etwa so groß wäre wie das Olympiastadion, voller Erbsen. Es steht in keinem Verhältnis und jeder Vergleich, und sei er noch so übertrieben, hinkt. Und warum? Weil in Tschernobyl zum Beispiel erst hunderte Menschen unmittelbar starben, dann tausende erkranken, die später starben, und ein ganzer Landstrich inklusive 50.000 Einwohnerstadt verlassen werden musste. Bis heute. Und weil bis heute Menschen in dieser Gegend auf die Welt kommen, für die Tschernobyl zwar 25 Jahre vor ihrer Geburt liegt, die aber dennoch missgebildet das Licht der Welt erblicken und die zum Beispiel ihr ganzes Leben lang mit verstümmelten Armen leben müssen. Wie willst du diesen Schaden beziffern, der von einem einzigen Atomkraftwerk ausgehen kann? Du kannst ihn nicht beziffern, aber, und das ist wesentlich, dann kannst du ihn auch nicht verantworten. Wenn du ihn aber nicht verantworten kannst, dann kannst du ihn auch nicht hinter dem Wort Restrisiko billigend in Kauf nehmen. Genau das tun aber all jene, die Atomkraftwerke betreiben oder uns als Betreiber oder Politiker erzählen wollen, deutsche Atomkraftwerke sind sicher. Kann Angela Merkel, selbst Physikerin, einen Super-GAU bei einem deutschen Atomkraftwerk ausschließen zu 100%? Nein. Dann kann sie den Betrieb auch nicht verantworten. Dass sie es trotzdem tut, hat mit maroden Staatsfinanzen und der Macht der Atomlobby zu tun. Fakt ist, wer ein AKW betreibt, schließt eine Wette ab. Er wettet auf die Gesundheit der Bevölkerung, und zwar nicht nur der, die im Moment betroffen ist, sondern auch auf die Gesundheit der Menschen, die erst in 20, 30, 40 oder 50 Jahren auf die Welt kommen. Dieses Verhalten ist mit dem Wort asozial noch schmeichelnd umschrieben. Aber kommen wir zum Falle X. Was würde im Falle eines Super-GAUs in der Bundesrepublik passieren? Würde man in Deutschland so handeln wie damals in Tschernobyl? Würde man per Befehl Tausende in den Aufräumtod schicken? In Japan ist das vielleicht noch vorstellbar, denn der Ehrenkodex des japanischen Arbeiters verläuft irgendwo zwischen Karoshi und Kamikaze. Aber was wäre in Deutschland? Zum Beispiel in Baden-Württemberg. Die Landesregierung betreibt dort selbst via NBW 4 Atomkraftwerke, wenn dort Neckarwestheim den Schwaben um die Ohren fliegen würde. Ob Ministerpräsident Mappus und seine politischen Freunde persönlich an den für sie finalen Aufräumarbeiten teilnehmen würden? Mit Schaufel? Würde man die zahlreichen Aktionäre von NBW plötzlich mit leichtem Räumgerät vor dem Kraftwerk sehen? Jeder wollte dabei sein, wenn es darum geht, den Schaden zu begrenzen? Gäbe es einen moralischen Wettlauf der Atomkraftbefürworter, wer sich am selbstlosesten einbringen würde, nur um dann bis zum Schluss auch konsequent zu sein? Sprich, ich übernehme die Verantwortung zum Beispiel für meine Fehleinschätzung bezüglich Sicherheit und Restrisiko? Ich denke, auch hier würde die Antwort klar Nein lauten. Wir würden niemanden der Betreiber und der Aktionäre oder der verantwortlichen Politiker auch nur in der Nähe des Tatorts sehen. Wenn überhaupt, dann aus einem Krisenzentrum in sicherer Entfernung. Wenn es die Situation erfordert, würden sich diese Menschen ins Ausland absetzen. Und hier liegt der Hase im Pfeffer. Die Gier dieser Leute ist so groß, dass sie es darauf ankommen lassen, dass einfach alles immer so glimpflich abläuft wie bisher. Wobei man wissen muss, dass deutsche Atomkraftwerke im Schnitt mindestens 200 meldepflichtige Störungen auf der Uhr haben. Insgesamt sammelten deutsche Atomkraftwerke bisher 4000 Störanfälle. Zahlreiche Meiler mussten immer wieder vom Netz. Aber warum eigentlich? Unsafe at any speed? Was lernen wir aus Japan? Es spielt keine Rolle, wie hochentwickelt ein Land ist. Es gibt immer noch einen Attack, der weit über das hinausgeht, was die Betreiber von AKWs in ihren Szenarien als Restrisiko formuliert haben. Aber auch in Japan wurden von Betreibern jahrelang Prüfprotokolle gefälscht oder manipuliert. Und warum? Weil die Gier nach Profit den Mensch in eine Art Rauschzustand versetzt. Dieser Rausch ist Teil des Kapitalismus und nimmt billigend in Kauf, dass Dritte den Schaden zu tragen haben. Bei Atomkraft aber übersteigt dieser Schaden die menschliche Vorstellungskraft. Deshalb ist Atomkraft schon moralisch nicht zu rechtfertigen. Technisch gesehen sind AKWs nur so sicher wie Menschen. Und Menschen sind eben alles andere als sicher. Menschen haben Fehler und Menschen machen Fehler. Das macht sie zu Menschen, aber sie sollten zu klug sein, sich einzugestehen, dass auch ihre technischen Errungenschaften genau wie sie fehlerhaft sind. Und zwar immer. Wenn diese Fehler dann aber Folgen haben können, die noch Generationen nach ihnen anderen Menschen extremes Leid zufügen, sollten Menschen einsehen, dass es ein genereller Fehler war, entsprechende Technologie überhaupt zu installieren. Was wir aus Japan ebenfalls lernen können, ist, dass unsere Bundesregierung sich jetzt aus Gier nach Macht, Gier nach Deals mit der Atomlobby so verhält wie damals deutsche Autobauer, als es darum ging, ihre Wagen für den amerikanischen Markt sicherer zu machen. Man bewegt sich, aber nur, wenn man dazu gezwungen wird und nur so weit man muss, aber nie freiwillig. Diese Regierung redet gerade jetzt in Sachen AKW um den heißen Brei. Sie relativiert. Sie versucht, der politischen Kettenreaktion im Superwahljahr zu entkommen. Sie verharmlost erneut das, was atomares Restrisiko im Ernstfall wirklich bedeutet. Sie beschließt ein Moratorium, so für 3 Monate, nachdem sie zuvor die Laufzeiten explizit um 12 Jahre verlängert hat. Für wie dumm hält man uns? Müssen wir, wenn wir wollen, dass hier in Sachen Energiewende wirklich etwas passiert, warten, dass in einem AKW wirklich etwas passiert? Offensichtlich. Aber dann, Deutschland, wenn es also zu spät ist, gilt auch in diesem Land wieder das, was die Kanzlerin dieser Tage mit dem Satz beschrieben hat: Sicherheit geht vor, es darf in dieser Frage keine Tabus geben. Das war ernst gemeint und nicht als Teil einer Karnevalsrede. Wollen wir, also die Restbevölkerung in Deutschland, wirklich warten, bis Fukushima in Deutschland Realität wird? Bis wir uns über das Wort Restrisiko nochmals ernsthaft Gedanken machen wollen? Bis wir die tatsächlichen Konsequenzen im Falle X begreifen? Haben wir wirklich Vertrauen in die Redlichkeit einer Politik, die unlängst noch ohne jeden Grund alles getan hat, um AKW so lang als möglich am Netz zu halten, ganz gleich wie marode die Anlagen sind, die aus dem längst beschlossenen Ausstieg mit Vorsatz wieder ausgestiegen ist, um uns das als Revolution zu verkaufen, die sich von der Atomlobby entlohnen ließ, um die Staatsfinanzen zu sanieren und parallel dazu die alternativen Energien torpedierte? Wer jetzt nicht aufwacht, ist schon so verstrahlt, dass ihm ein Super-GAU auch nicht mehr schaden könnte. Wir haben in Deutschland keine Supermetropole wie die 35-Millionen-Stadt Tokio, aber wir sind ähnlich dicht besiedelt. Wohin würde denn zum Beispiel Hamburg und Umgebung dauerhaft evakuiert? Eine Frage, die im Falle X später von den Enkelkindern unserer Kinder, auch wenn diese noch gar nicht geboren sind, gestellt werden wird, lautet: Habt ihr wirklich alles versucht, um uns vor eurer Energiepolitik zu schützen? Die Antwort bisher lautet: Nein, haben wir nicht. Wir haben uns hinter dem Wort Restrisiko versteckt, obwohl wir es spätestens nach Japan wirklich alle besser wussten. Unsafe at any speed.
Ja, also übrigens, das ist ja mit der Atomkraft, das ist ja alles nicht so einfach. Wir sind ja hier noch mitten im Umbauen, es sind ja noch Leute überall zugange. Hier ist der Arnold, unser lichtsetzender Kameramann. Also das ist ja eine Spezial, ist ja jetzt übrigens zu einer Spezialsendung. Also wir wissen noch gar nicht, was alles passiert ist in Japan. Aber es ist auf jeden Fall schon mal was passiert. Es ist ja was passiert, nämlich Reaktoren sind explodiert. Und ich würde mal gerne ein bisschen was erzählen über die physikalischen Grundlagen. Was heißt eigentlich Freisetzung von Kernenergie? Wovon ist denn da eigentlich die Rede bei Kernenergie? Was sind überhaupt Atomkerne? Also es geht nicht um das Pudelskern. Aus welchem Stück ist das? Na, was höre ich hier? Pudelskern? Das also war das Pudelskern, ein fahrender Scholast. Der Kasus macht mich lachen. Ja gut, Faust, wie immer. Im Zweifel ist es immer vom Faust, also von Goethe, Johann Wolfgang. Der hatte übrigens keine Probleme mit der Kernenergie, denn zu seiner Zeit kannte man die noch gar nicht. Die Kernenergie ist eine Entdeckung der, würde man sagen, 20er Jahre. 20er Jahre des 20. Jahrhunderts. Ich schreibe jetzt hier mal auf. Kerne. Ich könnte jetzt, wenn das Thema nicht so ernst wäre, würde ich schreiben Kerne und Sterne. Würde ich nämlich zugleich noch erklären, wie das bei den Sternen funktioniert. Mache ich aber heute nicht. Mache ich vielleicht ein andermal. Also Kerne, Atomkerne bestehen erstens aus geladenen Teilchen, nämlich positiv geladenen Teilchen. Das sind Protonen. Ein Proton ist also positiv geladen. P für Proton, positiv. Dann gibt es aber auch noch Neutronen im Kern. Die sind nicht geladen, die sind elektrisch neutral. Obwohl es auch Leute gibt, die merken sich dann, Neutron ist doch mit N, ist das nicht negativ, das ist Blödsinn, Neutron ist nicht geladen. Ein Atomkern besteht also aus diesen 2 Teilchenarten. Wie groß ist jetzt ein Atomkern? Klein. Und zwar ziemlich klein, also genau genommen ist er unglaublich klein. Wenn man mal so sagt, ein Atom wäre so groß wie ein Bundesliga-Stadion, dann wäre ein Atomkern so groß wie ein Reiskorn im Mittelpunkt des Anstoßkreises. Er ist also extrem klein, obwohl er 99,9% der Masse enthält. Und jetzt kommt's. Wenn, und natürlich, wir machen hier Wissenschaft, wenn ist ja, ne, wir machen mal, also es, wir wissen es ja nicht, aber wenn es so sein sollte, wie der Einstein mal gesagt hat, dass nämlich E gleich mc Quadrat ist und c ist die Lichtgeschwindigkeit, dann bedeutet es, wenn die Masse im Atomkern steckt, dann steckt da auch die meiste Energie. So viel dazu. Gelänge es also, einen Atomkern der sich schon gebildet hat, nämlich einen großen Atomkern. Nehmen wir mal so ein richtiges Teil, also richtig viel, viele Teilchen drin, so Uran mit über 230 Teilchen. Wenn es also gelänge, einen solchen Atomkern zu spalten, ja, dann müsste ja quasi energiefrei werden. Und das ist genau die Form von Energie, die in einem Kernkraftwerk, in einem sogenannten Spallationskraftwerk, also in einer Kernspaltungsanlage frei wird. Nämlich Energie, die aus der Masse eines Atomkerns stammt. Jetzt aber, komm ruhig mal näher. Komm, Peter, komm mal näher. Es ist ja jetzt nicht so, dass man wirklich genau weiß, wovon man spricht, wenn man von Energie spricht. Energie ist so die Fähigkeit, Arbeit zu leisten, geschenkt. Protonen und Neutronen sind nicht elementar. Die bestehen also aus sogenannten Quarks, und zwar Up-and-Down-Quarks. Einmal UDU, Up-Down-Up, und das andere Down-Up-Down. Aber jetzt, ich muss mich mal andehnen, das ist nämlich irre. Diese Teilchen, diese Quarks, haben eine bestimmte Ruhemasse. Na? Ruhemasse und Energie. Wenn man aber das jetzt zusammenzählt, die Up-Massen und die Down-Quark-Massen, also Up-Quark-Massen und Down-Quark-Massen, also hätte man hier zwei Up-Quarks, ein Down-Quark, hier zwei Down-Quarks, ein Up-Quark, dann stellt man fest, die Ruhemassen dieser Teilchen reichen bei weitem nicht aus, um zu erklären, woher die Ruhemassen von Neutronen und Protonen kommen. Mit anderen Worten, was da drin steckt, ist Bindungsenergie. Tja, es ist der Hammer, ne? Also Bindungsenergie kann man sich so vorstellen, wie bei einer Bindung zum Beispiel am Ski. Ja, man steht da drauf und spannt die Bindung an, damit man also im entscheidenden Moment da jetzt die Bretter unter den Füßen nicht verliert. Sollte was passieren, sollte diese Bindung aber schlagartig aufspringen, und dabei wird natürlich genau die Energie frei, die man vorher in diese Bindung reingesteckt hat. Genauso ist das hier auch. Die Bindungsenergie von Quarks, die in den Protonen und Neutronen steckt, die führt dann also insgesamt zur gesamten Masse eines Atomkerns. Und diese Bindungsenergie, die kann auch freigesetzt werden. Ja. Das ist der Wahnsinn. Also letztlich ist die gesamte Kernenergie letztlich immer Bindungsenergie. Das ist natürlich schon mal ganz schön, dass man weiß, aha, so läuft das da unten ab. Und dass man das weiß, hat natürlich mit dem Verfahren zu tun, wie die Wissenschaft das so macht. Sie macht nämlich Hypothesen. Und diese Hypothesen haben eine Vorhersagekraft. Zum Beispiel hat man vorhergesagt in den 60er Jahren, Protonen und Neutronen müssen aus Quarks bestehen. Und man hat diese Quarks tatsächlich gefunden. Bei der Entdeckung des Atomkerns war das gar nicht so. Als der Rutherford die Atomkerne entdeckt hat, da war man eher überrascht, dass sie so klein sind. Man dachte nämlich damals, das war Anfang des 20. Jahrhunderts, dachte man, ach, so ein Atom ist quasi ja von so einem Rosinenteich, also so rosinenteichartig. Und die Teilchen, die man da schon kannte, die liegen da so drin wie so Rosinen im Teich. Stellte man aber fest, ist gar nicht so. Sondern das Atom ist extrem konzentriert auf einem Atomkern. Und drumherum sausen halt diese Elektronen, das war's. Die Elektronen spielen aber hier für unseren Vorgang in den Spallationsreaktoren erstmal gar keine Rolle. Entscheidend ist, dass wenn so ein Atomkern richtig groß wird, dann kann man den sich vorstellen wie so ein Tröpfchen, wie so ein Wassertröpfchen. Ne? Ist klar. Und es gibt ja so wunderbare Bilder von so Wassertropfen, wie die so schwingen. Ja? Die Oberflächenspannung eines solchen Tropfens hält diesen Tropfen zusammen. Natürlich neigen die Teilchen in dem Tropfen auch dazu, schon mal den Atomkern zu verlassen. Und so kommt es dann, wenn man richtig große Atomkerne hat, zum radioaktiven Zerfall. Das heißt, so ein großer Tropfen von Kernmaterie, da spaltet sich quasi so ein kleines Tröpfchen ab. Nehmen wir zum Beispiel mal, wie komme ich drauf, auf Helium. Helium hat zwei Protonen, zwei Neutronen im Kern, das nennt man ein Alpha-Teilchen. Also ein Alpha-Strahler ist ein Element, das radioaktiv so zerfällt, dass es immer wieder so plopp, plopp, immer einen Alpha-Kern nach dem anderen abgibt. Und dabei ändert sich natürlich zugleich auch der Name. Also Uran hat ja 92 Protonen. Wenn der was abgibt, dann ändert sich quasi seine Stellung im Periodensystem. Ändert sich dann das Periodensystem? Ja, na doch. Na doch. Sicher, das war die Tafel entweder an der rechten oder linken Wand des Chemiesaals oder des Physiksaals. Wasserstoff, Helium, Lithium, Beryllium, Bohr, dann kommen diese ganzen Elemente und so weiter. Und ganz hinten kommen dann diese Riesenelemente mit den sehr, sehr großen Kernladungszahlen. Und das sind genau die Elemente, die man im Atomkraftwerk gerne zusammenzwingt, um auf diese Art und Weise die Kernenergie aus den Kernen herauszuholen. Jetzt kommt's. Natürlich gibt es natürliche Radioaktivität, wie zum Beispiel solche Alpha-Strahler. Also große Atomkerne, die immer wieder unter der Abgabe von Heliumkernen, also von Alpha-Teilchen, zerfallen. Das reicht aber in der Kernspaltung eines Reaktors überhaupt nicht aus. Was man nämlich gerne hätte, wäre nun, man hat einen Kern, der sich spaltet, also radioaktiv normal zerfällt und dabei nicht nur Alpha-Teilchen abgibt, sondern auch Neutronen. Dieses Neutron, was da rausfliegt, das könnte dann zum Beispiel auf einen anderen Kern treffen, der im Grunde genommen noch gar nicht so weit war zu zerfallen, der aber jetzt, bling, dadurch, dass ein Neutron in ihn eindringt, anfängt zu schwingen und ebenfalls zu zerfallen. Auf diese Art und Weise kann man in einem Reaktor, in einem Kernreaktor, eine kontrollierte Kettenreaktion ausführen. Übrigens im Gegensatz zu einer Atombombe, da hat man natürlich eine unkontrollierte Kettenreaktion. In einem Atomkraftwerk wird der Neutronenfluss moderiert durch einen sogenannten Moderator. Nee, nicht solche Leute wie mich, nee. Sondern durch einen Stoff, der die Neutronen abbremst bzw. absorbieren kann. Zum Beispiel Wasser, angereichert mit Bor und so weiter, da geht das. Das heißt, je nachdem, wie stark man nun diese in den Brennstäben radioaktives Material konzentrieren kann einerseits und wie gut man den Neutronenfluss moderieren kann, hat man eine bestimmte Leistungsabgabe in einem Atomkern. Aber jetzt kommt zum Abschluss jetzt noch eine für euch. Der Hammer ist die Stärke, die Kraft, die in den Atomkernen wirklich drinsteckt. Wenn man sich das mal überlegt, ich habe ja ebenso gesagt, mein Gott, ich habe gesagt, 92 Protonen zum Beispiel beim Uran. 92 Protonen. Das sind 92 positiv geladene Teilchen in einem winzig kleinen Volumen zusammengepresst. Da sagt doch Ihr normales Schulwissen sofort, Moment. Gleichnamige Ladungen, die stoßen sich doch ab. Stimmt. Und die stoßen sich sogar umso stärker ab, je näher diese Ladungen beieinander sind. Mit anderen Worten, damit es überhaupt Atomkerne geben kann, muss es eine Kraft geben, die stärker ist als die elektromagnetische Abstoßung von gleichnamigen Ladungen. Und das ist die Kernkraft. Das ist genau diese Energie, die wir versuchen, da rauszuholen. Das ist die stärkste Kraft im Universum. Die ist stärker als alles, was wir sonst kennen. Ich meine, die elektromagnetische Kraft ist schon stark, aber die Kernkraft ist 100-mal stärker. Das heißt, wenn wir Atomkraftwerke bauen und Atomkerne zerschlagen, dann gehen wir damit an den Rand der energetischen Möglichkeiten des Universums. Das muss man sich mal überlegen. Was für ein Wahnsinn. Ich meine, Kernspaltung kennen wir seit 1938. 7 Jahre später gab es schon die erste Atombombe. Wenige Monate später gab es schon den ersten Atomreaktor. Der Irrsinn. Wir haben also in ganz kurzer Zeit, quasi wie so Babys, wie so kleine Kinder, haben wir eine Methodik in die Hände bekommen, wo man sagen kann, boah, hier kriegen wir eine Urgewalt aus des Universums in die Hand und können damit all unsere Energieprobleme lösen. Also zerstören können wir damit alles Mögliche, aber wir können auch unsere Energieprobleme lösen. Naja, vielleicht sind wir einfach noch nicht alt genug für diese Technologie. Vielleicht, das ist jetzt mal so meine Vermutung, muss eine Kultur eine gewisse Reife besitzen, um solche Kräfte freizulassen, beziehungsweise den Versuch zu unternehmen, solche Kräfte zu kontrollieren. Vielleicht brauchen wir noch ein paar hundert Jahre, damit wir endlich mal begreifen, dass wir momentan nur die Lücke sind zwischen Affe und Mensch. Dass es uns einfach noch nicht, dass es nicht reicht. Dass wir aufhören sollten, Geld mit Energie zu verdienen, weil Energie sollte für alle Menschen möglichst einfach so zur Verfügung stehen, damit die Kreativität und Fantasie, die wir besitzen, eben zu ihrer vollen Fülle kommen kann, ohne dass wir Gefahr laufen, dass irgendjemand aus rein kommerziellen Gründen meint, man könne bei der Sicherheit im Umgang mit diesen energetischen Formen hier einfach ja, weniger walten lassen. Und ich bin kein Gegner der Kernenergie, weil man kann nicht ein Gegner sein von einer natürlichen Kraft. Aber ich bin ein Gegner davon, dass jemand meint, er könne sich einfach dumm und dämlich verdienen, indem er etwas tut, was man eher besser nicht tun sollte. Und das musste mal gesagt werden.